ARD. Am 1. November 1988 wurde auf einem Strand von Tarifa, dem südlichsten Ort des europäischen Festlands, die Leiche eines jungen Marokkaners gefunden. Der Mann gilt als das erste dokumentierte Todesopfer der Migration über das Meer zwischen Afrika und Spanien. Seither wurden ungezählt viele leblose Körper an der spanischen Küste angespült. Du musst dein Herz zurücklassen, sagt der junge Marokkaner Dres. In seiner Heimatstadt Marrakesch war er Grundschullehrer. Doch der Lohn reichte nicht aus, um seiner Familie zu helfen, ihre Armut zu überwinden. Deshalb beschloss er, Marokko zu verlassen.
Du musst genau wissen, was du tust. Du darfst nicht an deine Mutter denken, die zu Hause auf dich wartet. Du musst alle Gedanken darauf richten, dass du bald in Spanien sein wirst und ein neues Leben in Europa beginnst. Du konzentrierst dich auf das Ziel, das Leben deiner Familie zu verbessern. Sie braucht deine Hilfe. Wenn du fokussiert bleibst, verschwindet die Angst.
Im Rahmen der sogenannten Mobilitätspartnerschaft überweist die Europäische Union seit über 10 Jahren große Summen an die Behörden des nordafrikanischen Küstenstaats Marokko. Das Ziel dieser Zahlungen ist es nicht, die Menschenrechte der Migranten zu verteidigen. Vielmehr soll verhindert werden, dass sie das Mittelmeer überqueren. Diese Politik hält der italienische Pater Sante Sanetti, Migrationsbeauftragter der katholischen Kirche im Süden Andalusiens, für verwerflich.
So machen wir das mit Marokko, mit Algerien und auch mit Libyen. Libyen hat von der Europäischen Union sogar Militärschiffe bekommen, um Migranten abzublocken. Wer ehrlich ist, muss anerkennen, dass wir die Piraten des Mittelmeers bezahlen.
Pater Sante betrachtet Migration mit den Augen eines Theologen.
Der Migrant repräsentiert Christus. Er ist der Arme, den wir als Christen aufnehmen sollten, der Hilfe braucht, der unterstützt werden muss. Die Kirche hat die Aufgabe, sich um die Ärmsten zu kümmern, vor allem um diejenigen, die gefährdet sind. Dazu gehören insbesondere Menschen, die aus der Ferne zu uns kommen, die vor Krieg, Ungerechtigkeit und extremer Armut fliehen.
Diesem Anspruch versucht die katholische Vereinigung Kartrin gerecht zu werden. In der Hafenstadt Cadiz arbeitet Pater Sante eng zusammen mit dem Direktor der Vereinigung, Juan Carlos Carvajal. Der kräftige Mann mit angegrautem Bart ist empört über die Haltung der EU gegenüber den nordafrikanischen Mittelmeerstaaten.
Wir schaffen immer größere Barrieren und bezahlen andere dafür, dass sie auf dem Meer für uns Wache schieben. Ethisch betrachtet ist das besonders schmutzig. Europa will ein Hort der Menschenrechte sein, aber in Wahrheit stiften wir andere Länder dazu an, die Menschenrechte zu verletzen. Trotzdem tun wir so, als könnten wir unsere Hände in Unschuld waschen. Genauso wie es Pontius Pilatus getan hat.
Nach Angaben der Hilfsorganisation Caminando Fronteras starben im Jahr 2023 6.618 Menschen bei dem Versuch, Spanien mit dem Boot zu erreichen.
Wir sagen, sie sterben an der Hoffnung. Sie verlieren ihr Leben, weil sie es verbessern wollten. Deshalb begleiten wir Personen, die die Überfahrt überlebt haben. Wir geben ihnen, was sie brauchen, um ihren Weg weitergehen zu können. Und wir helfen ihnen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Papst Franziskus benutzt dieselben Verben: aufnehmen, beschützen, fördern und integrieren.
Der junge Marokkaner Dres hat es geschafft. Sein Boot erreichte die Insel Gran Canaria. Nach einigen Monaten in einem Übergangslager kam er aufs spanische Festland. Während einer Pause des Sprachunterrichts der Vereinigung Kartrin lehnt er im Garten an einer Mauer aus Felssteinen.
Was sollen wir machen? Wir haben keine Wahl. Wir können nicht einfach mit einem Visum einreisen. Nach Europa kommst du nur übers Meer.
Viele der Migranten, die Europa erreicht haben, sind traumatisiert. Manche bräuchten dringend psychologische Unterstützung. Der 32-jährige Thomas ist aus Kamerun nach Spanien gekommen. Jetzt wohnt er keine 500 Meter vom Strand entfernt. Trotzdem geht er so gut wie nie ans Meer. Wenn er doch mal die Promenade der Stadt Cádiz entlang schlendert, schweift sein trauriger Blick über den Horizont des Mittelmeers. Mit Schweißperlen auf der Stirn schaut er auf ein Massengrab.
Wir sind hier am Strand von Cádiz. Die Leute haben Spaß und schwimmen im Wasser. Sie denken nicht daran, dass auf dem Meeresgrund zahllose Leichen liegen. Eine dieser Leichen ist die meines Freundes. Es tut weh, an ihn zu denken, an die große Welle, die ihn mitgenommen hat. Wenn ich das Meer sehe, muss ich an ihn denken und mein Herz schmerzt.
Die Reise des 32-jährigen Thomas von Kamerun bis nach Europa dauerte 3 Jahre lang. Über 90% der Menschen, die versuchen, mit Booten aus Nordafrika nach Spanien überzusetzen, sind Männer.
Wenn ich an die vielen afrikanischen Brüder denke, die in der Sahara verdurstet sind oder im Mittelmeer ertrunken, dann frage ich mich, warum. Warum müssen wir dieses Leben führen? Was haben wir getan? Bisher habe ich noch keine Antwort gefunden.
Thomas schaut sich auf dem Strand um. Ein deutscher Familienvater spannt einen Sonnenschirm auf. Die Mutter reibt den Rücken ihres Sohnes mit Sonnencreme ein. Nicht weit entfernt spielen jugendliche Touristen Volleyball. Diese idyllischen Szenen haben nichts gemein mit der Situation vieler Familien auf der anderen Seite des Mittelmeers. In Afrika leben sie in Angst, weil sie nicht wissen, wo ihre Söhne sind.
Leben sie noch oder sind sie gestorben? Jeden Tag veröffentlichen neue Familien auf Facebook Fotos ihrer Söhne, die ihre Heimat verlassen haben. Wenn eine Mutter nicht weiß, ob ihr Sohn noch lebt, dann ist der Schmerz besonders groß.
Die schwierigen, oft lebensbedrohlichen Bedingungen der Migration verursachen Traumata in Hunderttausenden Afrikanerinnen und Afrikanern. Viele träumen von einem besseren Leben in Europa, bis sie in der Wüste verdursten. Womöglich verlieren ebenso viele ihr Leben bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Der Paderborner Psychotherapeut Martin Kolek wundert sich nicht, dass es keine vertrauenswürdigen Statistiken über das tägliche Sterben auf See gibt. Die Tragödien sind ein Massenphänomen, das ungezählt bleibt. Aber Martin Kolek will sie nicht ignorieren. Deshalb heuert er jedes Jahr während der Sommermonate als ehrenamtliches Besatzungsmitglied auf einem Seenotrettungsschiff an.
Wenn ich mit einem Monitoring-Schiff im Mittelmeer im Einsatz bin, aktuell mit dem Monitoring-Segler Nadir. Das ist ein Schiff einer NGO, Rescue Ship, 18,50 Meter langer Segler. Und wir sind vor Ort und helfen natürlich allen Menschen, die da irgendwie in Not geraten, egal wo sie herkommen.
Manchmal kommt die Hilfe zu spät. Dann muss der rotbärtige Heilpraktiker Leichen aus dem Meer bergen.
Von den 45 Menschen in dem Boot haben wir 22 retten können. 2 Tote haben wir an Bord genommen. Die beiden Ertrunkenen schwammen in einem Autoschlauch. Der steht dann senkrecht. Aber wenn ein Schlauch so steht, kann man sicher sein, die Person, die da drin ist, ist ertrunken.
Martin Kolek sitzt in seinem Therapieraum, umgeben von farbenfrohen Bildern und zahlreichen Instrumenten. Als diplomierter Musiktherapeut spezialisiert er sich auf die Behandlung von Traumata.
Ich bin 56 Jahre alt und bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und arbeite auch als Traumatherapeut für Geflüchtete, besonders Kinder und Jugendliche und Männer.
Der Kameruner Thomas wäre früher nie auf die Idee gekommen, die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen. Heute aber weiß er, dass Migration psychisch krank machen kann, nicht nur den Migranten selbst, sondern auch seine zurückbleibende Familie.
Wenn der Sohn in Europa ankommt und telefoniert, dann freuen sich alle. Wenn er aber nicht anruft, weinen sie und beten. Früher, als es noch keine Mobiltelefone gab, wusste niemand, was geschehen ist. Aber wenn heutzutage ein Jahr vergeht, oder 2 oder 3, ohne dass der Anruf kommt, dann wissen die Angehörigen, dass der Sohn im Meer gestorben ist.
Thomas spricht nicht gerne über die Gründe seiner Flucht aus Kamerun. Er hatte nie das Gefühl, dass seine Familie ihn so akzeptiert, wie er ist. In der Schule wurde er gemobbt. Als Erwachsener bekam er Todesangst.
Der Grund, weshalb ich das Land verlassen habe, war, dass der Onkel meiner Mutter gesagt hat, das kann nicht sein. Er kann nicht so sein. Das war der Anfang des Problems, ein sehr gefährliches Problem. Ich wollte nicht sterben, deshalb bin ich gegangen.
Von solchen Todesängsten hört Martin Kolleck in seinen Therapiestunden immer wieder. Er weiß, dass es in Afrika Orte gibt, an die Geflüchtete nicht zurückkehren können.
Menschen, die in irgendeiner Form anders sind, als es das System vorschreibt, Homosexualität ist mit Todesstrafe oder Fremdgehen ist mit Todesstrafe belegt. Das heißt, wenn diese Menschen jetzt hier leben, berichten sie davon, dass sie im Kontext von traditionell sozialisierten Menschen extreme Angst haben, darauf angesprochen zu werden, dann haben sie Angst, umgebracht zu werden. Aber es gibt viele Orte, in denen es kein Zurück gibt.
Als Thomas in Kamerun aufbrach, war ihm nicht bewusst, welche Gefahren und Strapazen er durchmachen würde. Er dachte, es sei kein Problem, Marokko zu erreichen.
Doch dann waren wir 27 Menschen in einem Auto. Die Sitze waren rausmontiert. Ein ganz normales, leeres Auto, in das wir uns wie Sardinen hineinquetschen mussten. Irgendwann fuhr der Wagen nicht weiter. 3-4 Tage lang saßen wir in der Wüste fest, ohne Wasser, ohne Nahrung. Dann hatten wir das große Glück, dass ein anderes Auto in unserer Nähe vorbeifuhr. Wir schrien und schrien, helft uns! Das waren auch Migranten. Sie gaben uns Wasser und zogen uns mit einem Seil durch die Sahara. Wenn sie nicht gekommen wären, dann wären wir alle gestorben.
Schon nach wenigen Minuten will Thomas den Strand von Cadiz verlassen. Die rauschenden Wellen lösen quälende Erinnerungen in ihm aus. Der großgewachsene, kräftige Kameruner überquert eine Küstenstraße, um ein Restaurant zu betreten.
Wir sind hier in einer Tapas-Bar. Wenn die Regierungen der Welt nichts unternehmen, wird das Sterben weitergehen. Vor allem junge Männer machen sich auf den Weg. Afrika und die Welt schauen tatenlos zu. In 10 Jahren wird es noch viel mehr Tote geben.
An einem Tisch des Restaurants sitzt eine Gruppe junger afrikanischer Männer. Thomas nickt ihnen kurz zu, setzt sich dann aber an einen anderen Tisch.
Als ich nach Marokko kam, war das Leben dort hart. Aber zumindest gab es genug zu essen. Du kannst dort Arbeit finden, auch ohne Ausweispapiere. Auf dem Bau oder als Reinigungskraft bekommst du eine einigermaßen gute Bezahlung.
Monate vergingen, dann Jahre. Das Leben der Migranten in Marokko ist hart. Viele unterstützen sich gegenseitig.
Wir haben dort als große Migrantenfamilie gelebt. Manchmal sagte jemand, heute geht es los, und am nächsten Tag kam er nicht mehr zurück. Auf Arabisch sagt man, Masha'Allah, wenn Gott es so will. Ob andere gestorben sind, spielt keine Rolle. Ich gehe auf jeden Fall. Was passieren wird, passiert. Ich kannte viele Männer, die ihr Leben im Meer verloren haben.
Pater Sante ist davon überzeugt, dass die Abschreckungspolitik der EU dazu beiträgt, dass immer mehr Menschen sterben. Jahr für Jahr müssen die Migrantinnen und Migranten größere Risiken eingehen, um Europa zu erreichen. Viele weichen auf die Route über die Kanarischen Inseln aus.
Doch auf dem Atlantik ist das Risiko noch viel größer als in der Enge des Mittelmeers. Wir als europäische Gesellschaft, aber auch wir als katholische Kirche, verschließen allzu oft die Augen vor dem Leid dieser Menschen. Wir wollen nicht sehen, was geschieht. Wir suchen nach Ausflüchten, anstatt anzuerkennen, wie tragisch diese Situation ist.
Viele Migranten bleiben monatelang in Marokko oder sogar Jahre. Sie arbeiten, um Geld für einen Schleuser aufzutreiben. Thomas hatte Kontakt zu vielen Männern, die ihm angeboten haben, seine Überfahrt nach Spanien zu organisieren.
Diese Gespräche verlaufen immer gleich. Kann ich dir helfen? Ich möchte auf die andere Seite. In Ordnung. Ein paar Tage später holen dich 2 Personen in einem Auto oder Motorrad ab und bringen dich an einen Ort, wo 2 andere warten. Du siehst nie 2-mal dieselbe Person. Immer wieder wird dir gesagt, warte hier, warte hier. Schließlich kommst du an einen Strand. Die Überfahrt in einem kleinen Boot kostet 1.500 Euro.
Der Therapeut Martin Kolleck kann verstehen, weshalb sich viele verzweifelte Menschen auf die oft wenig vertrauenswürdigen Schleuser einlassen. Sie haben keine Alternative zu dieser informellen Geschäftsbeziehung mit unbekanntem Ausgang.
Sie bezahlen dafür, dass sie irgendwie jemanden, so einen Trafficker, finanzieren können, der ihnen sagt, so, wie wird, fährt ein Boot ab. Und dafür bezahlen sie. Mit dem Wissen, das sehen sie denen ja schon an. Die kennen das ja mittlerweile. Das ist einer wie in der Wüste, der nimmt jemand uns Geld ab und viele gehen unter oder sterben. In der Wüste sterben ja bestimmt genauso viele Menschen. Und wenn ich hier ertrinke, dann ertrinke ich jetzt hier.
In Marokko gab es Tage, an denen 4, 5, 6 oder 10 Bekannte von mir aufgebrochen sind. Von den 10 schafften es womöglich 4 bis nach Spanien. 6 kamen zurück nach Marokko und einer starb. Das ist eine Tombola.
Martin Kolek ist empört, dass die Weltgemeinschaft ein solches Glücksrad zulässt, das über Leben und Tod entscheidet. Aber die Zielstrebigkeit und das Durchhaltevermögen der Menschen beeindrucken ihn sehr. Eine Rückkehr nach Hause schließen die meisten aus.
Ich glaube, das ist verbunden mit der Vorstellung von, das ist der selbstgewählte Tod. Nach rückwärts ist die Tür nicht offen. Es geht nur nach vorne.
Bei seinem zweiten Versuch war sich Thomas sicher, es wird kein Zurück geben, egal auf was für einem überfüllten, weitgehend hochseeuntauglichen Gummiboot er landen wird.
Als ich abends auf diesem Strand ankam, waren dort schon viele Menschen. Aber es kamen immer mehr. Wir sind dann alle in ein Boot gestiegen. 58 Personen, 9 Frauen und der Rest Männer und ein Baby.
Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beklagt, dass viele dieser Boote in China produziert und über den Internetdienst Alibaba als Qualitätsflüchtlingsboote beworben und verkauft werden.
Wenn so ein Boot noch ein bisschen neu riecht und da hinten ein Motor dran ist, der tatsächlich ganz ruhig klingt und das Wasser alles noch ganz seicht ist, glauben auch alle, man kommt irgendwie an. Die wenigsten Menschen aus subsaharischen Gebieten können schwimmen.
Thomas hatte keine Ahnung, wer verantwortlich für all die Passagiere sein würde. Erst als ein junger Kerl an Bord sprang, wurde deutlich, dass er die Steuerung des Außenbordmotors übernehmen würde.
Ich hatte sein Gesicht noch nie gesehen. Niemand kannte ihn. Trotzdem halfen wir ihm, das Boot weit aufs Meer zu schieben. Jetzt waren wir Teil einer Organisation. Ich hatte meinen Preis bezahlt, deshalb durfte ich mitfahren. Das war's. Mir blieb nichts anderes übrig, als Gott zu bitten, dass ich die Fahrt überlebe.
Und das Boot fährt los, irgendwie. Die können den Platz nicht wechseln. Das ist einfach dann eine finale Einbahnstraße auf diesem Monstrum, was sich innerhalb von Stunden in eine bewegende Masse verwandeln kann, wo zwischen Seekrankheit und Verlust an Zeitempfinden und Selbstbestimmung das Bewusstsein sehr eingetrübt wird und geht es nur noch ums Durchhalten und Überleben.
Stillsitzen und beten. Alles Weitere übernimmt Gott.
Das Boot von Thomas war 4 Nächte und 3 Tage unterwegs. Sein Ziel, die Kanaren, eine spanische Inselgruppe vor der Südküste Marokkos. Die Fahrt über den Ozean ist nie ruhig. Der Atlantik ist immer in Bewegung. Manche Wellen sind riesig. In Situationen, in denen Menschen auf einem Boot mit ihrem Tod rechnen, zeigen einige einen ungebremsten Egoismus. Martin Kolek betreut seit mehreren Jahren einen Klienten, der die Wüste durchquert hat und dann tagelang auf dem Atlantik in einem Boot unterwegs war.
Und viele Menschen in diesem Boot nach und nach selber dort umkamen. Auch so die Beschreibung zur Tötung kam, er bewusstlos war. Und dieser Mensch ist durch Erlebnisse in der Wüste, durch Gewalterfahrungen in Nordafrika, durch diesen Irrsinn, wahrscheinlich war er extrem seekrank, dann Delir, hat dann den billigsten Platz bekommen, irgendwie unter Deck in der Nähe des Motors und ist dann mit einer Gasvergiftung direkt nach der Rettung durch die Küstenwache ins Krankenhaus gebracht worden. Und dann wurde Tuberkulose festgestellt. Und es gibt sozusagen eine Kette von Traumatisierungen, die Menschen erleben. Und in der Therapie lassen die sich nicht einfach so voneinander künstlich isolieren und bearbeiten.
Immer wieder muss sich irgendjemand im Boot übergeben. Toiletten gibt es nicht. Exkremente landen in Schuhen. Schuhe gehen über Bord. Es wird Nacht.
Nacht auf dem Meer haben wenige Menschen erfahren. Und wenn es dann richtig dunkel wird, ist einfach nur schwarz. Und die haben kein Licht. Wir sind in dieser schwarzen Nacht. Sie suchen, wollen und haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nur schreien hören. Wir konnten sie nicht sehen, auch mit Strahlen an, nicht. Es ist tiefe Nacht. Also im existenziellen Sinne. Da ist einfach nichts mehr.
Die Frauen haben geschrien und gebetet. Die Muslime haben gebetet. Die Christen haben gebetet. Welcher Gott auch immer, hilf uns, hilf uns.
Und dann hörten wir auch Leute schreien und auch Kinder und Babys schreien. Das ist dunkel und kreisen wir da so ein unbeleuchtetes Objekt, nur so vom Mond. Und überall sind diese Schreie zu hören. Ne? Und man kann die nicht beruhigen und trotzdem wird es in dem Boot mal wieder ruhiger. Und dann wird es sogar still, dann denken wir, sind sie eingeschlafen, ne? Vielleicht auch nicht schlecht.
Die Fahrt über den Atlantik Richtung Kanarischer Inseln gilt als die tödlichste Fluchtroute der Welt. Auch das Boot von Thomas schaffte es nicht bis zum Ziel. Nach 3 Tagen funktionierte der Motor nicht mehr.
Nur ein Nada.
Dort auf dem Meer gibt es nichts. Du beginnst zu halluzinieren. Die Frauen schreien, wir werden sterben. Doch plötzlich erreichte uns ein Anruf vom Roten Kreuz in Deutschland. Die Stimme sagte, bleibt ruhig und schickt uns eure Position per WhatsApp. Irgendwann kam die Rettung. Wir waren nur wenige Kilometer von Gran Canaria entfernt, an einem Sonntag um 8 Uhr morgens.
In solchen Situationen ist es oft nicht sinnvoll, Rettungswesten zu verteilen, solange noch alle Menschen auf dem Boot sind.
Weil wenn wir die ausgeben, so ist die Erfahrung, werden einige erdrückt. Die findet man später, wenn das Boot abgeborgen wird, erdrückt, ertrunken im Bootsrumpf. Also wir müssen bei vollen Booten erst Menschen abbergen, damit Platz für Westen ist.
Thomas erlebte seine Rettung wie einen Sieg.
Victoria.
Das Ende eines Kampfes. Sieg, Sieg. Alle jubelten. Gott sei Dank. Danke, danke. Dank sei Gott.
Gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias.
Gott, wenn es ihn gibt, dann ist er da ganz nah. Am nächsten Tag, nachdem wir wirklich 22 Leute aus dem Wasser gezogen haben und die sich selber gar nicht, es war sehr anstrengend, sich selber nicht bewegen konnten, sie mussten irgendwie über Deck schieben, und teilweise nicht mehr sprachen, nur noch ächzten und sehr unterkühlt waren. Und wir haben sie dann versorgt mit diesen Aluminiumdecken. Und sie sind dann tatsächlich wieder selber aufgewärmt. Und da ist keiner mehr erfroren.
Migranten, die an den Küsten Europas ankommen, haben oft zuerst Kontakt mit Beamten einer Sicherheitsbehörde.
Wir wurden von der Polizei registriert. Die Frau mit dem Baby kam sofort in ein Krankenhaus. Wir anderen kamen in eine Unterkunft. Dort blieben wir 11 Tage lang.
Nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam wurde Thomas aufs spanische Festland gebracht. Dort nahm ihn die katholische Vereinigung Cartrin in Cádiz in Empfang. Einige der Mitarbeitenden der Vereinigung Cartrin bieten den afrikanischen Gästen an, mit ihnen über die traumatischen Reiseerfahrungen zu sprechen. Die belgische Sozialarbeiterin Katja Verardo bedauert, dass die meisten Männer ihre schrecklichen Erinnerungen in einer dunklen Ecke ihres Bewusstseins verbergen.
Viele leiden unter heftigen posttraumatischen Belastungen. Aber anstatt darüber zu sprechen, sagen sie oft, das liegt hinter mir, ich schaue nach vorn, das ist der Wille Gottes.
Im Vergleich zu den meisten jungen Männern im Wohnheim ist Thomas sehr offen und gesprächsbereit. Er vertraut der freundlichen Belgierin mit den rostrot gefärbten Haaren. Aber er hat auch Zweifel, ob es ihm wirklich gut tut, über seine Ängste und Trauer zu sprechen.
Einerseits fühlt es sich schlecht an, weil mich solche Gespräche an die Grauen der Reise erinnern. Andererseits tut es gut, dass ich diese Erinnerungen aus meinem Herzen herausholen kann. Das befreit meine Seele von all dem Bösen, das ich auf meinem Weg gesehen habe.
Thomas betritt den Aufenthaltsraum des Wohnheims. 4 Männer sitzen auf 2 alten Sofas. Der Fernseher läuft, aber niemand schaut hin. Alle sind aus Westafrika nach Spanien gekommen.
Der da drüben heißt Diallo. Von ihm weiß ich, dass er vor 3 Monaten auf einem Boot auf die Kanarischen Inseln gekommen ist, genauso wie ich. Mehr erzählt er nicht. Er will nicht darüber sprechen und vergessen, was er gesehen hat und was ihm passiert ist.
Diallo ist in Conakry aufgewachsen, der Hauptstadt von Guinea.
Thomas ist ein guter Freund. Mit ihm habe ich nie Probleme. Wir haben dieselbe Reise hinter uns. Ich mag nicht darüber sprechen. Es war schwer. Daran will ich mich nicht mehr erinnern.
Sind Menschen gestorben?
Ja. Genau das möchte ich vergessen.
Thomas schaltet sich ein, offenbar um das Gespräch zu beenden. Später sagt er,
Migranten, die sowas erlebt haben, sind traumatisiert. Auch ich habe versucht, mit Yalo zu sprechen, aber dann fängt er immer an zu weinen. Er ist mit einem Boot in See gestochen, auf dem 50 oder 30 Menschen waren. Genau weiß er das nicht. Sein Kopf ist voller Erinnerungen und manchmal fällt er in eine Depression. Du weißt nie, was er gleich sagen wird.
Auch der Therapeut Martin Kolek weiß aus Erfahrung, wie grausam das Meer sein kann.
Das Boot geht einfach runter, das ist sofort weg. Da geht mal eine Welle rein und ist dieses Boot weg. Die Leichen gehen mit unter. Und dabei hatte ich dann irgendwann unter über 40 Ertrunkenen einen kleinen, also Säuglinge im Arm, die ich auch nicht einfach markieren konnte. Dachte erst, das wäre eine Puppe, die da so im Wasser schwebt, ne? Und dieses kleine Kind, das sah einfach noch so lebendig aus.
Die Erinnerung an das tote Kind in seinen Armen lässt den Therapeuten bis heute nicht los. Sie motiviert ihn, sich weiter für die wehrlosen Menschen auf dem Meer zu engagieren. Einer seiner Klienten steht manchmal nachts auf und läuft durch die Felder.
Und weil die Leute, die in der Nähe ihn kannten, haben die ihn auch einfach in Ruhe gelassen, weil der geht nach eineinhalb Tagen, ist er wieder zurück, barfuß, Füße sind kaputt, er weiß nicht, wo er war. Aber das Gehirn macht da einfach seine Sachen.
Solches Verhalten deutet auf eine Trauma-Folgestörung hin. Doch auch ein kulturell sensibles und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Therapieangebot würde das Problem der steigenden Zahl traumatisierter Menschen, die an den Küsten Europas ankommen, nicht lösen.
Also wenn wir sagen, wir machen diese Grenze, weil es ist wichtig, Grenzziehen, dann sind wir letztlich Mitbeteiligte der Traumatisierung, die wir selber veranstalten. Das funktioniert gar nicht mehr. Der Friedhof ist einfach voll, das werden einfach immer mehr. Oder ich werde müde, das kann ja auch sein.